Es gab eine Zeit in meinem Leben, da hat mich das sehr, sehr beschäftigt. Nämlich die Frage, ich war damals schon Christ, ja. Die Frage, wenn ich gesündigt habe, als Christ gesündigt habe, irgendeinen Mist gebaut habe gegen Gott, nichts Dramatisches, einfach gegen Gottes Willen gehandelt als Christ und ich nicht rechtzeitig um Vergebung bitte und mir würde dazwischen drin irgendwas passieren und ich sterbe, ohne um Vergebung gebeten zu haben. Kennt ihr so Gedanken? Das ist ja ein Megadruck. Also mir hat es Angst, ich rede von mir, okay, mir hat es Angst gemacht. Da steht ein bisschen der Gedanke dahinter, wenn ich nicht um Vergebung bete rechtzeitig und ich sterbe, dann gehe ich verloren. Darum soll es heute gehen. Ich möchte gerne einen Text an den Anfang stellen. Können wir mal angucken. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, aus Lukas 1. Er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Haus seines Dieners Davids. Es geht um Jesus. Wir lesen hier weiter, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und dass er uns Barmherzigkeit erzeigte, unseren Vätern, und gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham. Es geht darum, Gott hält seine alten Versprechen souverän, nämlich uns zu geben, und darum geht es jetzt, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand der Feinde ihm dienen, ohne Furcht. Ihm dienen ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Wow, dazu ist Jesus gekommen, dass wir ihm dienen, für ihn leben, aber nicht aus Schiss, aus Angst, sondern dass wir ihm dienen ohne Furcht unser Leben lang. Und er setzt der Text noch eins drauf. Er sagt nicht nur ohne Furcht, dass wir ihm unser Leben lang dienen. Ohne Furcht, wenn wir zu ihm gehören, lebenslang ihm ohne Angst, in Heiligkeit ihm dienen. Jesus ist gekommen, dass wir Gott dienen, unser Leben lang als Heilige, zu Gott Gehörige. Und nochmal eine drauf. Und in Gerechtigkeit, dass wir zu Gott passen, dass wir Gottes würdig sind. Vor seinen Augen. Merkt ihr, da kommt mehrfach nochmal eins drauf. Nochmal, dass wir ohne Furcht ihm dienen, in Heiligkeit, also ihm gehören, Gerechtigkeit, dass wir vor ihm passend und würdig sind, ist gerecht sein. Und es vor seinen Augen. Dazu ist Jesus gekommen, dass du und ich, dass wir unser Leben führen können in Gottes Gegenwart und vor ihm keine Angst haben brauchen. Jetzt weiß ich nicht, ob du das für dich nehmen kannst. Ich weiß auch nicht, ob du schon zu Jesus gehörst oder ob du gerade dabei bist, abzuchecken, was das mit Jesus ist. Cool, dass du da bist. Dazu ist Jesus gekommen, dass wir vor Gottes Augen, und er sieht uns alle, er sieht uns jetzt, er sieht mich, er sieht dich, dass wir vor ihm unser Leben leben können und keine Angst haben vor ihm brauchen, sondern eine reine Beziehung zu ihm haben, eine gereinigte, heile Beziehung und uns von ihm geliebt wissen. Hey, dazu sind wir da und dazu ist Jesus gekommen. Was haltet ihr davon? Wie wäre das mal mit einem Amen oder sowas? Ich mache dann schon weiter, aber ist es so? Ist das das Evangelium? Nochmal, ist das das Evangelium?
danke. Das ist wichtig, das ist entscheidend. Wisst ihr, es geht ja darum, wir denken darüber nach, welches Herz hört uns, wenn wir um Vergebung beten? Welches Herz hört uns denn? Und das müssen wir wissen, jeder von uns, ich auch. Wir sind von unseren Eltern logischerweise geprägt. Das heißt, mein Vater hat mir das Vaterbild mitgegeben, was ich habe. Vater ist gleich, wie mein Daddy ist. Und für dich ist es genauso. Du hast mitgekriegt, Vater ist, Vater sein ist, wie dein Vater war. Oder wo du sagst, so möchte ich mal nicht sein. Aber weißt du, was das bedeutet in unserem Glauben? Das bedeutet in unserem Glauben, in unserer Gottesbeziehung. Wir übertragen das Vaterbild, was wir gelernt haben an unserem Daddy, unserem leiblichen Daddy, das übertragen wir auf Gott, den Vater. Das ist wichtig. Wenn du einen harten Vater gehabt hast, einen harten Vater, es geht nicht um Verurteilen, gell? Um das geht es gerade nicht, es geht ums Verstehen. Wenn du einen harten Vater gehabt hast, wirst du glauben, Gott ist ein harter Vater. Wenn du ein Vaterkind hast, der war ein Erbsenzähler, der ständig darauf gewartet hast, dass du irgendwas nicht richtig gemacht hast, du wirst Gott auch so sehen, dass er so wäre, dass er immer bloß darauf wartet, dass er dir auf die Finger klopfen kann. Nochmal, es geht nicht um was gegen unsere Väter zu sagen. Ich hoffe, ihr versteht. Es geht darum, unser Gottesbild ist wesentlich geprägt davon, was wir für einen leiblichen Vater hatten. Und deswegen ist wichtig, dass wir unser Vaterbild, unser Gottesbild anhand von der Bibel, eventuell an manchen Stellen, korrigieren. Weil wenn du nämlich dann um Vergebung betest und du denkst, im Himmel sitzt einer, der wartet darauf, dass du es hoffentlich zu spät machst oder so, versteht ihr? Weil es vom Vater so gewöhnt seid. Wie ist denn jetzt Gott der Vater? Wir sind Gottes Kinder, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Tut mir leid, ich bin nicht aus Glas. Ihr seht nichts. Gell? Wir sind Gottes Kinder, wir sind aber nicht mehr, aber du bist auch nicht weniger. Wir gucken mal, im Epheser, im Kapitel 1, wird einiges zusammengetragen von Paulus, was wir sind durch Jesus. Gehen wir mal das miteinander durch. Zunächst mal schreibt er, er hat uns gesegnet. Und zwar mit allem Segen steht dort. Er hat uns gesegnet. Er hat uns erwählt, dass wir vor ihm untadelig stehen in Liebe. Guck mal, da haben wir das wieder. Wir stehen vor ihm in Liebe. Wir stehen vor Gott und haben nicht Angst, sondern in Liebe. Dazu hat er uns erwählt. Er hat uns bestimmt Kinder zu sein, seine Kinder, geliebte Kinder. Er hat uns dazu begnadigt. Und wir haben die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden. Wir haben die Vergebung. Er hat uns auch zu Erben eingesetzt, weil wir ja Kinder sind, sind wir auch Erben. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, als wir gläubig wurden. Wir sind sein Eigentum. In uns wirkt mächtig die Kraft der Auferstehung, nämlich der Heilige Geist. Vielleicht ist euch aufgefallen, das ist alles vollendete Tatsache. Ich habe damals in meiner Not, ich glaube, es waren die Briefe Galater, Epheser, Philipper, Kolosser, genommen und durchgelesen und habe einen Stift genommen. Und immer wenn dort was gestanden ist, er hat gemacht, er hat mit mir, er hat erlöst, er hat vergeben, er hat mich zum Kind gemacht, ihr versteht. Da habe ich es am Rand angestrichen. Um zu sehen und zu staunen, ich darf wirklich fertig Gottes Kind sein. Ich bin in einem fertigen Zustand des Gerettetseins, der heilen Beziehung mit Gott. Und dann kam langsam Ruhe in meine Seele, weil ich gesehen habe, Gott hat Jesus geschickt, um genau das zu erreichen, dass ich vor ihm sein kann in Liebe und ohne Angst. Dazu ist Jesus gekommen. Und der Moment, wo ich gläubig wurde, wo ich mein Leben Jesus anvertraut habe, in dem Moment geschah dieses alles. Punkt. Fertig. Abgeschlossene Tätigkeit in der Vergangenheit. Amen. Aber echt. Was passiert eigentlich, wenn wir sündigen? Was passiert eigentlich, wenn wir sündigen? Das hat auch mit uns zu tun, wenn wir aneinander schuldig werden. Wenn ich jetzt am Heinz Beeks, könnte ich nie irgendwas Böses machen, der Heinz, ich würde es nicht nachbringen. Da gibt es einen Täter, ich nenne es bewusst einmal so krass, es gibt einen Täter und es gibt ein Opfer, okay? Und der Täter, der bleibt nachher dem Opfer irgendwas schuldig. Der Täter, der bleibt dem Opfer Ehre schuldig. Er macht es blöd an, labert es dumm an, macht es fertig, erzählt irgendeinen Käse, verleumdet die Person. Und somit bleibt der Täter dem Opfer gegenüber Ehre schuldig, Anerkennung und Wertschätzung. Das ist das, wenn wir aneinander schuldig werden, wenn wir aneinander sündigen, dann passiert das. Verschiedene Variante. Wir bleiben einander die Ehre, die Wertschätzung, die Liebe schuldig. Okay? Und was passiert denn jetzt, wenn wir vergeben? Wenn wir vergeben? Vergeben bedeutet, der Täter ist immer noch hier, das Opfer ist immer noch hier. Beim Vergeben wird das Opfer aktiv. Vergeben kann nur das Opfer. Der, wo also mies behandelt worden ist. Nur die Person kann vergeben. Und es geschieht so, dass das Opfer verzichtet auf den Schuldvorwurf. Sag nicht, was du gemacht hast, ist okay. Nee, was er gemacht hat, war Mist. Aber ich verzichte darauf, dir eine Schuld nachzutragen. Ich verzichte darauf, zu warten, dass du was wieder gut machen musst. Das ist Vergeben. Ich verzichte darauf, zu erwarten, dass du herkommst, das und das. Ich bin dir jetzt schon gut. Das ist meine Entscheidung. Ich vergebe dir. Ich verzichte auf die Rückgabe der verweigerten Ehre. Und Vergebung kann auch geschehen, dann, wenn der Täter sich nicht entschuldigt. Von der Bibel her ist es sogar so, wir sollen auch den Menschen vergeben, die nicht vorher herkommen und sagen, bitte vergib mir, dass ich gestern so mies dir gegenüber da abgegangen bin. Vergebung von der Schrift her auch da, wo wir gar nicht drum gefragt werden. Das heißt, das Opfer legt die Schuld weg, verzichtet. Ich verzichte darauf, der Person das nachzutragen, denn tragen tue ich. Ich trage ja nach. Ich habe ja einen Karteikasten, wo ganz viel aufgeschrieben ist über den oder die. Ich trage es doch. Wie war Vergebung in der Bibel? Wir gucken zunächst links Altes Testament an. Wenn jemand in der Bibel, im Alten Testament, erkannt hat, ich habe gegen Gott was Böses getan, ich habe ihn beleidigt, dann war das schon mal gut, er hat es erkannt. Dann hat er ein Opfertier genommen, dann ist er mit dem Opfertier zu der Stiftshütte oder in den Tempel gegangen, hat das Opfertier hingestellt, drüben war der Priester, hier das Tier, hier ich. Und dann hat er über dem Kopf des Tieres seine Schuld bekannt. Ich habe gestern meinem Nachbarn Holzprügel im Kopf gehauen. Hat auf das Tier gelegt. Ja? Hat seine Schuld vor dem Priester bekannt und auf das Tier übertragen. Und dann hat das Tier sein Leben verlassen. Es wurde getötet, geopfert. Und das Tier starb an meiner Stelle im Alten Testament. Wir gehen rüber im Neuen Testament. Wie ist eine Vergebung im Neuen Testament? Das Opfer wurde schon gebracht. Wir kommen gleich auf die Bibelstellen. Jesus hat sich geopfert. Der Sohn Gottes hat sich geopfert. Er hat sein Leben am Kreuz für mich verloren, Vor knapp 2000 Jahren hat er das schon gemacht. Wir haben ihn nicht einmal darum gebeten, könntest du das bitte für mich erledigen? Nicht mal das. Und Jesus hat es für uns getan. Wenn ich jetzt heute Sünde erkenne, wo ich gegen Gottes gute Ordnungen vorgegangen bin und wo ich seine Liebe missachtet habe, ihn entehrt habe, dann bleibt nur noch das Bekennen übrig, denn das ist schon geschehen. Viele von uns haben das erlebt, dass wir gemerkt haben, wir brauchen Jesus. Wir sind in unserem Leben an einen Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, ich brauche Jesus Christus. Und der Gott der Bibel ist der Schöpfer der Welt und hat einen Plan für mein Leben. Ich bin dazu da, um mit ihm zu leben. Und dann haben wir gemerkt, ups, da habe ich auch einen Haufen Mist angesammelt, der zwischen Gott und mir steht. Sünde. Und haben gemerkt, wir müssen die Sünde wegkriegen. Und wir haben gebetet und gesagt, Jesus, bitte vergib mir die Schuld meines Lebens. Ich gebe es zu. Bitte vergib mir die Schuld meines Lebens. Ich kann es nicht wieder gut machen. Und komm in mein Leben und sei ab jetzt der Chef, der König in meinem Leben. Viele von uns haben das erlebt. Und in dem Moment haben wir volle Vergebung bekommen. In dem Moment haben wir volle Vergebung bekommen. Von wegen Opfer. Jesus, der nicht wie die Hohenpriester Tag für Tag nötig hat, zunächst für seine eigenen Sünden Opfer zu bringen, danach für die des Volkes, der hat es nicht nötig. Denn letzteres, das Opfer, hat er ein für alle Mal dadurch geleistet, dass er sich selbst zum Opfer gebracht hat. Jesus, Hebräer 7, ist das eine umfassende Opfer für dich. Mit einem einzigen Opfer hat Jesus für immer die vollendet, also komplett gemacht, passend gemacht, die geheiligt werden. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, hat er sein komplettes Opfer dir überschrieben. Du brauchst nie mehr ein Opfer bringen. Jetzt bist du passend vor Gott. Du bist das. Oder wenn wir weiter fragen nach dem Thema Strafe. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Ja, Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. In dem Moment, als du dein Leben Jesus Christus überschrieben hast, hat er dir überschrieben, ich habe die Strafe deines ganzen Lebens, habe ich an mir vollstrecken lassen. Du bist frei. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und ans Kreuz geheftet. Jesus hat am Kreuz deinen Schuldbrief getilgt. Und bitte, den Schuldbrief, der in deinem letzten Lebensatemzug über deinem Leben steht. Weißt du, die Schlussrechnung. Verstehst du? Die Schlussrechnung. Deiner Schulden, hat Jesus am Kreuz bereits getilgt. Du bist frei. Dann fragen wir natürlich, warum steht dann im ersten Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ja, warum denn dann noch bekennen? Weil der Geist Gottes, der verändert unser Leben. Ja, wir wollen ja und sollen im Laufe der Zeit charakterlich immer ähnlicher wie Jesus werden, weil wir ihn in der Welt ja verkörpern. Wir verkörpern Jesus hier in unserer Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz. Und er verändert uns. Und deswegen muss er eben uns auch die Fehler zeigen, sonst merken wir es ja nicht. Und dann haben wir natürlich ein schlechtes Gewissen. Dann gehen wir ins Gebet und sagen, Jesus, guck mal, was ich da gerade wieder gemacht habe. Bitte vergib mir. Weißt du, was der Heilige Geist dann tut? Dann leitet dich der Heilige Geist innerlich ans Kreuz. Er sagt, guck mal ans Kreuz. Alles erledigt. Du bist frei. Und er spricht dir zu, du hast volle Vergebung, Am Kreuz ist alles bezahlt, du bist frei. Das heißt also, wenn wir bekennen, dann justieren wir unser Hirn, unser Leben wieder auf Gottes Ehre und sagen damit, du hast recht, ich war gerade daneben, du hast recht. Deine Lebensordnung, dein Willen sind meine Maxime. Dabei bleibt es, auch wenn ich jetzt gerade daneben gelangt habe. Dann wir fokussieren uns aufs Kreuz. Wir erfahren, also nicht wir, sondern der Geist Gottes lenkt uns aufs Kreuz in diesem Gebet. Und damit erleben wir neue Gnade. Wisst ihr, das ist ja so, wenn wir unserer Schuld uns nicht bewusst sind und nicht um Vergebung beten, wenn Schuld uns nicht schwer ist, dann werden wir auch keine Gnade erleben. Dann bleibt Gnade eine Worthülse. Aber da, wo mir Schuld schwer ist, erlebe ich Gnade nachher. Ich weiß, was Begnadigung ist, dass der heilige Gott sagt, du bist mein Kind. Das ist Begnadigung. Und das erlebe ich in dem Moment immer neu, wenn ich bekenne, erlebe ich neue Begnadigung und es prägt mein Inneres. Oder? Was passiert denn, wenn wir, ich habe es ja hingeschrieben, es gibt einen Wachstumsschub in Lobpreis und Anbetung, wo wir ständig neu die Begnadigung erfahren, da wächst unsere innere Anbetung Jesus gegenüber. Was er für uns, für mich getan hat. Deswegen die Frage, was passiert, wenn ein Christ sündigt? Du bist Gottes Kind, du bleibst gerettet, du bist ein Erbe, du bist begnadigt, du bist erlöst. Und dabei bleibt's. Du brauchst keine Angst haben, wenn du gesündigt hast als Kind Gottes, als Christ, als entschiedener Christ, ein Mensch, der mit Jesus bewusst geht. Dir steht zu, dass du angstfrei lebst durch Jesus. Das war sein Ziel. Es war Gottes Ziel für dich, dass du angstfrei leben kannst, trotz Versagen. Wenn dir das schwerfällt, es zu glauben, dann bitte ich dich sehr, geh in die Seelsorge. Mach nicht weiter mit der Not, trag die Not nicht weiter mit dir rum, geh in die Seelsorge zu einem Menschen, der mit Jesus geht, bring es ins Gespräch und hol dir Hilfe, dass du frei wirst. Dass das Elend ein Ende hat. Manche Dinge lösen sich in unserem Leben erst, wenn wir mit jemandem drüber reden. Und wenn uns Jesus durch einen Bruder, durch eine Schwester direkt in unser Leben reinreden kann, manches löst sich da erst. Man muss damals verstehen, was von außen uns jemand sagt. Und es ist eine mega Erfahrung, wenn wir unsere Schuld in der Stille bei jemandem des Vertrauens bekennen und dieser Mensch, dieser Bruder, diese Schwester uns dann als Stellvertreter Jesu zusagen darf, dir sind deine Sünden vergeben. Was passiert, wenn ein Christ sündigt? Du hast die volle Vergebung. Sag's Jesus, was war. Damit justierst du dich wieder auf Gottes Ehre. Du fokussierst dich aufs Kreuz. Du brauchst das Kreuz, Jesus, ich brauche dein Kreuz. Du wirst begnadigt und dein Staunen, deine Liebe, deine Anbetung für Jesus wächst. Ich möchte gern beten. Jesus, danke für dein Kreuz. Danke, dass du diesen Weg gegangen bist, dass wir in Liebe mit dir leben können. Dass wir in Frieden mit dir, in Heiligkeit und Gerechtigkeit unser Leben gestalten können. Ohne Angst. Und Jesus, du weißt, wer hier von uns an der Stelle leidet. Wer da keine Freiheit hat an der Stelle. Du weißt auch, woran es liegt. Dann schenk du durch deinen Heiligen Geist Hilfe. Befreiung, persönlich, direkt oder durch Seelsorge. Nimm diese Last ab, brich die Mauer ab, komm durch, dass ein befreites Leben aufbrechen kann zu deiner Ehre. Danke, dass du stärker bist als alle Zweifel. Du bist stärker als alles, verborgene Denken, Jesus, du bist stärker. Danke, dass du hier bist. Danke, dass wir jetzt miteinander das Mahl feiern dürfen, das Abendmahl, wo du uns das nochmal zusprichst. Mein Leib für dich gebrochen, mein Blut für dich vergossen. Das hast du geleistet für uns, weil du diese Freiheit erkämpft hast. Ehre sei dir. Amen. Wir singen miteinander ein Lied.
Every breath that I
Betensvater unser miteinander, wer kann, darf gerne aufstehen.